Desperation for Stafford. 8 seconds left. Loading up near side. Nakua, is he out of bounds?
Oh, my God.
With 3 seconds. He's going to run the clock. That's going to do it. The Seahawks soar to Super Bowl 60.
Genau so klangen die letzten Sekunden des NFC Championship Games der Seahawks im Spiel gegen die Rams. Und ja, im Lumenfield brach völlige Ekstase aus, als klar war, dass Puka Nacua inbounds getackelt wurde und das Play oder die Zeit somit nicht angehalten werden kann. Die letzten Sekunden liefen runter und allen war klar, das war jetzt das entscheidende Play. Die Seahawks sind tatsächlich das erste Mal seit 2014, also seit der Saison 2014-15 im Super Bowl. Und ja, das besprechen wir natürlich mit euch heute. Darum auch die etwas spezielle Einleitung hier. Ich bin natürlich heute nicht alleine. An meiner Seite zum einen der geschätzte Kollege Tobias Weil.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Und natürlich, wie immer, hier im dynamischen Trio der liebe Kollege Henry Wohlfahrt.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, diesmal passt es wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich hatte mir schon überlegt, was ich sagen soll, weil wir haben ja schon für diese Recap eingetragen, als noch nicht klar war, wie das Spiel ausgehen wird. Und ich hätte ja schlecht mit einem wunderschönen guten Abend reinstarten können, wenn ich sie jetzt verlieren. Aber zum Glück mussten wir uns diese Probleme hier nicht machen. Bevor wir hier ins Intro reinstarten, vielleicht aber ganz kurz, wie geht's euch? Was ist das Gefühl? Was hat dieses Spiel mit euch gemacht? Wie war der Puls? Bei mir ging's sogar einigermaßen. Ich hab gemessen. Haut mal raus, wie ist die Lage jetzt so am nicht mal am Tag danach? Ist ja quasi, wir nehmen jetzt heute Abend am Montag auf. Erzählt mal.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch so einen Content-Ordner vorbereitet, einen für einen Sieg-Seahawks, einen für Niederlage-Seahawks. Zum Glück konnte ich einen wieder wegwerfen. Ja, am Tag danach, jetzt bin ich, dass ich auch krankheitsmäßig so ein bisschen angeschlagen war über die Nacht, jetzt wirklich komplett gerädert, aber ähnlich wie nach dem Spiel gegen die 49ers, auch sehr selig, sehr beglückt durch das Spiel. Ich habe da zwischendurch meine Pulsnummer auch in die Gruppe gepostet. Das ich habe fast selber mitgespielt, muss ich sagen. Ich war aber eigentlich bis zum Spielbeginn sehr ruhig. Wir hatten ja auch über den Tag noch geschrieben. Also ich hatte eigentlich gar keine Nervosität. Aber als es natürlich so Richtung viertes Viertel ging und die letzten Minuten, also da saß ich auch nicht mehr so wirklich auf der Couch, sondern stand irgendwo im Wohnzimmer rum. Und es ist ein unglaublich krasses Gefühl. Man muss das einfach komplett aufsaugen. Sich einfach mal klar machen, dass es jetzt vierte Mal ist, dass die Seahawks in ihrer Franchise-Historie im Super Bowl stehen. Und wir hatten es ja schon anklingen lassen letzten Wochen. Das ist natürlich nicht alltäglich. Und nach dem Spiel gestern, überhaupt nach den letzten Wochen, wo man ja dann wirklich auch einen harten Trip zum Super Bowl hatte, dass man jetzt wirklich sagen kann, die Seahawks stehen im Super Bowl. Diesen Kommentatoren-Sprech, den wir gerade nochmal gehört haben im Intro, hören kann, dass die Seahawks in den Super Bowl einziehen. Es ist einfach nur, immer noch ziemlich surreal. Die nächsten 2 Wochen werden natürlich auch medial, muss natürlich selber wissen, wie viel man sich davon antut, aber die werden natürlich enorm und viel im Fokus stehen. Aber es ist unglaublich. Ich freue mich total auf dieses Spiel in 2 Wochen und muss aber erstmal noch so ein bisschen verarbeiten, was das Spiel gestern begeht, weil ich versuche natürlich gleich irgendwie so gut es geht, irgendwie auch hier so ein bisschen was beizutragen, aber der Spielverlauf, der ist wirklich nur so in Puzzlestücken irgendwie noch vor Augen. Das war einfach alles viel zu aufregend, aber sehr schön. Und auch, was man so mitbekommen hat von Simon, der unter anderem vor Ort war, und Max Länge, das ist natürlich schon ziemlich cool, was da so abging in Seattle gestern.
Ja, definitiv. Die beiden haben sich den Trip gegönnt, waren beide im Stadion und haben, falls ihr uns auf Social Media verfolgt, hier und da auch mal das ein oder andere schöne Bild uns gegönnt, was wir dann gepostet haben und was auch auf echt ordentlich Anklang gestoßen ist. Also wir hatten auch unser Bild vor dem Lumenfield mit allen, die da waren. Ich glaube, es waren insgesamt echt über 10 Leute. Gott. Jetzt hier schon ganz, ganz belegte Stimme. Es war wahrscheinlich eine der geilsten Erfahrungen, die man sich vorstellen kann. Aber bevor ich jetzt hier wieder zu viel quatsche, Henry, du auch gerne nochmal eben deine Gefühlslage. Wie hast du es erlebt? Wie fühlst du dich jetzt gerade? Hau mal raus.
Ja, glücklich. Und wenn ich so an die Szene des Spiels zurückdenke, habe ich immer noch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich während dem Spiel, also im Vergleich zu eigentlich fast allen anderen Matches in dieser Saison, so ein nervliches Wrack war. Ich hatte eigentlich in den Playoffs, jetzt auch in der Divisional Round, immer ein gutes Gefühl, war eigentlich nicht so richtig nervös. Und als das Spiel dann losgegangen ist, obwohl es auch gleich zu Beginn relativ gut lief, habe ich halt den Braten nie so wirklich getraut und ich habe mich nicht so wirklich sicher gefühlt. Es war wirklich ein hochklassiges Spiel zwischen den aus meiner Sicht besten Teams der Liga und da eben zu Hause im NFC Championship Game den Super Bowl Einzug klar zu machen, nach ja jetzt über 10 Jahren, wo man jetzt zum ersten Mal, jetzt wo ich jetzt zum Beispiel als Fan aktiv dabei bin, jetzt es geschafft hat und man sich eigentlich immer vergegenwärtigen muss, dass es eigentlich ein krasses Privileg ist, als Fan sowas miterleben zu dürfen, weil andere da wirklich jahrelang drauf warten. Ich meine, wir drei, wir investieren ja so viel Zeit auch so in dieses Team, so wir podcasten so und machen das ja auch hobbymäßig so Spaß und das ist alles cool, aber wenn man da so viel Zeit reinsteckt, nicht nur wir, sondern auch jetzt alle, die zum Beispiel bei uns im Fanclub da Fanclub-Arbeit machen, da aktiv sind, auch als Mitglied aktiv sind, für die ist das dann, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Reward, würde ich fast sagen, wenn man so invested ist in ein Team, wie wir das alle jetzt auch rund um den Fanclub sind, dann ist es einfach umso schöner. Und ja, ich habe da jetzt eigentlich 10 Jahre lang als Fan drauf gewartet und endlich ist es soweit, die Seahawks sind im Super Bowl.
Ja, das sind eigentlich ganz treffende Worte. Das habe ich mir eigentlich auch schon so in der Form gedacht. Und um jetzt aber nochmal ganz kurz zu dem, so ein bisschen zum Spiel zu kommen. Also ich muss einfach, also als dann gegen Ende des Spiels dann die ganzen Auszeiten dann noch genommen wurden und so weiter.
Naja, bevor wir jetzt innerlich reingehen, lass mal ganz kurz einmal das Intro abspielen hier.
Na gut. Na gut.
Ballhawks.
The ball's caught! Game over, baby! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Henry und Tobias.
So, muss ja alles in Ordnung haben hier.
Natürlich,
ne? Natürlich. wenn wir hier schon so vogelwild reinstarten, müssen wir doch zumindest hier einmal kurz unser schönes Intro abgespielt haben. Nein, aber ja, jetzt erzähl gerne ein bisschen was zum Spiel.
Es ging sogar noch in den emotionalen Teil des Ganzen, weil es war gar nicht so die Analyse. So diese ganze, das ganze Auszeitengehabe, was man ja aus den NFL-Spielen Woche für Woche kennt, ist eigentlich immer so alltäglich, aber als gestern dann noch die ganzen Auszeiten gecallt wurden, dann die letzten 2, 3, 4 Minuten gefühlt dann irgendwie auch schon wieder eine halbe Stunde ging und länger, das war für mich irgendwie echt nochmal so richtige Zerreißprobe. Das hat man auch in der Gruppe, in den Chats mitbekommen, wie, ich glaube, jeder irgendwie so ein bisschen seine Nerven komplett verloren hat. Ich weiß nicht, also das ist schon wirklich Wahnsinn, was dann so ein Spiel mit irgendwie mit einem Fan macht, ne?
Ja, also das, wenn man so lange darauf hinarbeitet, also hinarbeitet, Anführungsstrichen, als Fan, dass man so viele Momente schon durchlebt hat, wo man so irgendwie dachte, vielleicht klappt es ja dieses Jahr, vielleicht klappt es nächstes und man wartet auch so lange einfach darauf. Es ist einfach so, es kommt auf einen Moment dann an, irgendwann im vierten Drittel so und die Saison ist halt wirklich so lange gewesen und die Offseason war so lange, man hat auf diesen einen Moment hingearbeitet. Und das macht es dann umso krasser, finde ich, diese ganze Tension, die man da in so einem Do-or-Die-Playoff-Spiel halt hat.
Ja, Brady hat es ja auch ganz gut gesagt. Ich glaube, es war noch ein Offense-Play der Seahawks, wo die dann irgendwann einen Timeout genommen haben, kurz vor Schluss. Und ich dann dachte so, warum eigentlich? Und dann meinte Brady so, ja, auf dem Moment haben wir jetzt alle 6 Monate hingearbeitet, da kann man ruhig nochmal sicher gehen, dass das Play auch passt. Und ich so, ja, da hat er wohl einen Punkt. Also das, weil ich dann nämlich auch noch wollte, dass das Spiel irgendwie vorbeigeht, was ist ja dann ja zum Glück auch im guten Ausgang ging am Ende.
Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, am Ende heißt es dann 31-27 für die Seahawks nach einem wirklich hochklassigen Spiel, insbesondere wenn man sich davor das AFC Championship Game antun musste. Ich habe es glücklicherweise verschlafen. Ihr beiden habt es ja geschaut, glaube ich, ne?
Ja.
Patriots gegen Broncos. Also das war ja, ich sag mal, rein qualitativ dann doch ein ziemlicher Unterschied, was die Seahawks und Rams dann danach geboten haben. Ja, wir haben ja alle so ein bisschen gemutmaßt, was könnte das für ein Spiel werden, weil die beiden ersten Duelle in der Regular Season ja sehr unterschiedlich waren. Jetzt hatte man rein vom Ergebnis und auch von der, ich sag mal, von der offensiven Dominanz her eher ein Spiel wie im Rückspiel quasi, also im zweiten Aufeinandertreffen, aber trotzdem halt schon irgendwie nochmal anders. Also das war ja wirklich geprägt von viel Randomness und immer noch einigen Turnovern und hier mal ein bisschen sloppy und ja auch sehr viel Glück. Und dieses Spiel war einfach von beiden Offensiven so stark und dominant und Nochmal irgendwie was Neues dazu gebracht. Fand ich auch nochmal ganz spannend. Habt ihr damit gerechnet, dass beide Offensiven, ich meine, jetzt noch nicht auf die einzelnen Spieler bezogen, aber dass beide Offensiven da so stark und ich sag mal, ohne allzu viel Gegenwehr operieren können?
Ich muss sagen, beide Quarterbacks haben wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Das ist sowohl Sam Darnold als auch Matthew Stafford. Und die beide Defensivreihen hatten damit halt echt sehr zu kämpfen. Ich hätte halt echt nicht gedacht, dass das Spiel so verläuft in dem Sinne, dass ich schon eigentlich auch vor dem Spiel auch gesagt gehabt, dass ich glaube, die Seahawks haben ein bisschen besseren Zugriff in der Defense, aber ja, unsere Secondary, unsere Cornerbacks wurden wirklich das eine ums andere mal aufs Neue, wenn du so einen Deep Sideline-Pass auf Nakua und Adams immer wieder geburnt, aber auch fast alle Cornerbacks bei uns. Die Defensive Line war nicht so da, wie man es gewohnt war, und in den Trenches haben eigentlich beide Offensive Lines eher dominiert, und das haben dann die Defensiven halt zu spüren gekommen. Also ich hätte halt echt nicht gedacht, dass, wenn mir jemand vorm Spiel gesagt hätte, die Rams irgendwie knapp 500 Total Yards machen oder so und es eben die Offense von uns sein muss, die uns da tragen muss, dann, dass wir das gewinnen, hätte ich dann nicht gedacht, glaube ich. Also, dass es jetzt gerade andersrum gelaufen ist, wie ich es dachte, also dass uns diese Unit eben diesmal zum Sieg getragen hat, das ist irgendwie ja unerwartet, aber irgendwie auch schön dann am Ende, weil es irgendwie dafür spricht, dass wir halt doch ein relativ komplettes Team sind, das eben dann auch ja im Notfall eben auch mal mit der anderen Unit das Spiel zumachen kann. Und das hat die Offense dann gestern wirklich in sehr beeindruckender Art und Weise geschafft.
Ja. Ja, ist auch mal ganz schön, ne? Da konnte sich die Offense revanchieren für die vielen Spiele, die insbesondere die Defense im Laufe der Saison dann doch noch spannend gehalten hat und wo die Defense dem Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Special Teams natürlich, darf man auch nicht vergessen. Dixon wieder mit einigen starken Punts, die dann auch einer davon zumindest zugeführt haben, dass die Jungs eine hervorragende Field Position haben. Der Returner der Rams lässt den Ball fallen und Derrick Young kann sich draufwerfen. Special Teams ist sowieso für die Seahawks im Laufe der Saison absoluter Erfolgsgarant, bei den Rams genau andersrum. Ich glaube, die eine der schlechtesten Teams, was Special Teams angeht. Also gibt einige Takeaways, über die wir sprechen. Aber bevor wir jetzt tiefer reingehen in die Analyse des Spiels, gibt es noch einmal ganz fix und kurz und kompakt und überhaupt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, vor dem Spiel gab es doch einige, Bewegungen im Kader, dadurch, dass Zach Charbonnet ja auch ausgefallen ist oder wie Jan Stecker sagte, leicht angeschlagen ist, wurde unter anderem Cam Akers und Willis Jones vom Practice Squad geholt. Beide kamen aber dann nicht zum Einsatz. George Olani wurde von der Injured Reserve Liste aktiviert. Der hat dann auch ein paar Snaps gespielt und häufiger den Ball mal gesehen. Außerdem Tyrant Elijah Arroyo, auch der wurde von der Injured Reserve Liste geholt, aber nicht in den Kader befördert. Also da gehe ich mal davon aus, dass er gegen die Patriots dann soweit sein wird, aber jetzt gegen die Rams hat es noch nicht gereicht. Während des Spiels musste Linebacker Drake Thomas verletzt raus. Da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Für ihn hat dann Terry Snyde gespielt. Und gleiches gilt für Fullbacks, / Special Teamer Brady Russell. Auch der musste mit einer Handverletzung das Spiel verlassen. So viel auch schon zu den Verletzungsnews. Also, ich sag mal, insgesamt einigermaßen glimpflich davongekommen. Drake Thomas wäre natürlich ärgerlich, wenn der jetzt nicht spielen könnte. Das ist jetzt echt noch eine Weile hin. Also, bis dahin haben, glaube ich, alle genügend Zeit, sich auszukurieren. Und da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass die Seahawks da in Bestbesetzung gegen die Patriots antreten. Ja, so viel zu den News, und ich würde sagen, dann schauen wir nochmal ein bisschen detaillierter auf das Spiel der Seahawks gegen die Rams im Championship Game der NFC. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Und wie immer beginnen wir natürlich auf der offensiven Seite und müssen heute ganz besonders vor allem auf unseren Quarterback schauen, Sam Darnold, mit seiner wahrscheinlich dominantesten, besten Partie für die Seahawks. Tobi, erzähl du dir mal ein bisschen was. Wie hast du Darnold gesehen? Wie sehr hat er deine Erwartungen übertroffen?
Ich glaube, er hat unsere aller Erwartungen übertroffen, weil es war ja so ein bisschen das Narrativ, was ja auch gesponnen wurde vor dem Spiel. Und ja, auch nicht zu Unrecht, weil ich muss ja auch sagen, sowohl bei der Verpflichtung als auch über die Saison gesehen, muss ich sagen, dass ich da ja immer so ein bisschen skeptisch war. Und Daniel ja auch in manchen Momenten, wir erinnern uns, zum Beispiel Woche 1 gegen die 49ers mit dem Fumble und gegen die Buccaneers hat er auch so seine Fehler und so weiter. Dass er auch immer mal gezeigt hat, dass er dann in den Situationen, wo es drauf ankommt, nicht so liefert, wie er vielleicht müsste. Und ich finde ja auch, dass er jetzt zuletzt ja auch dann sich halt schon so ein bisschen, ja, wenn man so möchte, gefangen hat. Im zweiten Spiel gegen die Rams zum Beispiel hat er das Spiel dann auch in den wichtigen Momenten entschieden. Aber das gestern war ja, kann man ja ohne mit Fug und Recht behaupten, das wichtigste Spiel seiner Karriere und er hat, glaube ich, auch das beste Spiel seiner Karriere gemacht, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Um mal kurz bei den Fakten zu bleiben, 25 Pässe von 36 angebracht für 346 Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions. Alle seine Pässe kamen unter Pressure, unter enormem Pressure, die er auch teilweise durchgezogen hat, ohne dass er ja so eine richtige Base hatte, sondern eigentlich auch schon durch den Hit durchgezogen hat. Und was Sam Darnold ja immer mal wieder hatte, waren immer so diese ganz kleinen Wackler im Spiel. Dann ist da wieder irgendein Ball getippt, der dann ja fast intercepted wurde oder sowas. Das hatte er gestern aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Ich hatte so ein, zwei Szenen, wo er ja dann der Ball auch mal so abgewehrt wurde oder sowas, aber es war jetzt nicht so, dass er in stetiger Gefahr war, da Turnover zu produzieren. Hat das einfach sehr umsichtig gemacht. Auch bei den Plays, wo er dann am Ende oder auch zwischendurch von den Rams gesackt wurde, dass er dann einfach auch den Sack genommen hat und nicht versucht hat, noch irgendwie den Ball, keine Ahnung, irgendwas damit zu machen und dann doch den Strip-Sack-Fumble zu kassieren oder so. Da scheint er rausgelernt zu haben und hat gestern ja, also eigentlich ein nahezu perfektes Spiel gemacht. Das kann man, glaube ich, auch, wenn man die Fanbrille abnimmt, sagen. Hat er, ja, viele Seahawks-Fans sind, glaube ich, jetzt auch so von wegen, es hat er seinen Kritikern gezeigt, aber keine Ahnung, ich war auch selbst ein großer Kritiker, vor allem in solchen Momenten und wird mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, jetzt hat er den endlich das Maul geschopft, weil, ja, man das aus meiner Sicht so nicht prognostizieren konnte in dieser Art und Weise, wie er es gespielt hat gestern.
Ja, ja, ja. Er hat halt wirklich auch unter Druck abgeliefert. Übrigens, er hat auch einen Bonus nochmal verdient gestern. Der stand auch in seinem Vertrag. Er hat nochmal additionally 1,5 Millionen Dollar für den Gewinn des Conference-Titles gewonnen. Wenn er im Super Bowl auch siegreich ist, dann gibt es nochmal 2,5 Millionen obendrauf. Das ist auch ganz witzig eigentlich. Aber
das geht ja weg, was wir gespart haben für Gino.
Ja, super. Ja. Tolle Rechnung. Nee, was ich vor allem beeindruckend fand, ist einfach seine Performance unter Druck. Es war laut Next Gen Stats eben auch so, dass es zum ersten Mal war, dass ein Quarterback in den Playoffs 3 Touchdown-Pässe oder mehr unter Druck eben anbringt. Das hat Sam Darnold gestern geschafft und auch damit wirklich endgültig seine Geister besiegt, in Anführungsstrichen. Weil er hat es nicht komplett einfach gehabt. Also die Pocket war nicht immer so sauber und hat halt irgendwie auch keinen krassen irgendwie Fehler oder so gemacht. Ich fand den Gameplan auch geil, wie wir direkt reingegangen sind. Ich glaube, die Rams haben eher erwartet, dass wir erstmal versuchen, den Ball zu laufen oder direkt dann der Deep Shot auf Shahid da rechts an der Sideline raus. Hat, glaube ich, dann auch nochmal dazu geführt, dass so ein bisschen das Selbstvertrauen direkt da war bei Darnold und hat das ganze Spiel durchgezogen. Props eben auch noch, wenn wir da schon dabei sind, an Clint Kubiak, der halt genauso wie Sam Darnold quasi seine beste Performance des Jahres wahrscheinlich abgeliefert hat und ja, sich damit auch wahrscheinlich einen Headcoaching-Job verdient hat jetzt.
Ja, davon kann man fast ausgehen. Also wenn man sich anschaut, dass jetzt immer noch einige Spots offen sind und schon Leute wie Mike McCarthy den nächsten Job bekommen, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es bei Kubiak dann auch ernst wird. Aber ich glaube, die Raiders sind ja wohl irgendwie Frontrunner bei Kubiak. Die hatten jetzt nochmal ein Interview mit, ich glaube, mit dem Quarterbacks-Coach von den Broncos, wenn ich mich nicht irre. Mit denen dürfen sie ja jetzt wieder sprechen. Die Seahawks sind ja quasi noch gesperrt oder zumindest eine Verkündung ist ja nicht möglich, solange sie noch im Wettbewerb sich befinden. Von daher ja, haben wir da zumindest für den Zeitraum bis zum Super Bowl noch Ruhe und danach muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ja, das war insbesondere am Anfang, finde ich, so der Opening Drive und auch danach so das, was du ja in der Regel vorher durchplanst, das war schon alles sehr gut gescriptet und hat sehr, sehr gut ineinander gegriffen. Laufspiel hat ja auch gerade in der ersten Hälfte extrem gut funktioniert, kommen wir ja gleich zu. Oder können wir jetzt eigentlich auch so den den Übergang machen.
Also Brady hat ja auch so in höchsten Tönen von Kubiak geredet in seinem Kommentar, dass er auch schon die Tweets gab, wegen als ob Kubiak jetzt oder Brady Seattle verlässt oder seinen Vertrag von Kubiak unterzeichnet hat oder so. Also.
So, ich wollte noch mal kurz reden. Ja, Brady und Kubiak haben sich dann irgendwann verkrümelt wahrscheinlich, ja. Nee, aber absolut. Also Kubiak, super Spiel gecallt. Darnold, wahrscheinlich das Beste seiner. Ich meine, statistisch gab es vielleicht auch bessere, aber das war dann andere Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, wenn man das mit einberechnet, dann war das.
Übrigens auch witzig, dass Sam Darnold der erste Quarterback aus der 2018er Klasse ist, der den Super Bowl Einzug geschafft hat, noch vor Josh Allen, Baker Mayfield und Lamar Jackson.
Und Josh.
Und natürlich Josh Rosen, ja.
Ja, das ist auch surreal. Wenn dir das jemand vor 3-4 Jahren gesagt hätte, hätte es auch absolut mit Vogel gezeigt, ja.
Tatsache.
Wir schauen auf die Running Backs und auf das Laufspiel. Wie gesagt, insbesondere in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert. Walker ja als Workhorse eingesetzt durch den Ausfall von Charbonnet. George Holani hier und da immer wieder unterstützend. Aber man muss schon sagen, dass man da schon einen Unterschied durchaus sehen konnte oder beobachten konnte zwischen den beiden. Das sah bei Walker wirklich sehr, sehr smooth aus, insbesondere, wie gesagt, am Anfang einige Tackles auch gebrochen und die Leute ausgejukt und ins Leere laufen lassen. Also ich glaube, dieses Spiel hat auch nochmal dafür gesorgt, dass er in der Free Agency nochmal 1-3 Millionen mehr fordern wird. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann sich entwickelt. Aber für den Moment sind wir einfach, glaube ich, alle sehr froh, dass er jetzt zum Ende der Saison irgendwie nochmal weiter aufblüht. Nicht nur im Laufspiel, sondern auch als Receiver im Screen Game, das hat auch extrem gut funktioniert. Auch da, finde ich, waren die Plays immer sehr, sehr gut gecallt. Teilweise spielt das Screen nicht nach außen, sondern durch die Mitte und Walker hat sich dann da sehr, sehr viel After Catch noch gemacht und kreiert. Also das war sowohl gut designt als auch individuell, glaube ich, sehr, sehr stark von Walker gemacht. Insgesamt waren es dann nur 62 Yards tatsächlich, war ich dann doch auch etwas überrascht, als ich dann die Stats gesehen habe. Ich denke mal, gerade durch die zweite Hälfte, in der dann eben nicht mehr so viel ging, hat er sich seine Statistiken da fast ein bisschen versaut. Aber im Endeffekt, Touchdown hat er ja auch noch gemacht, ist einfach schneller dann über außen. Bounce da am Verteidiger vorbei und springt in die Endzone. Also genau das willst du von der Running Back sehen. Und ich bin ja sowieso ein absoluter Fanboy. Ich glaube, das war unstrittig, dass das ein sehr, 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 sehr gutes Spiel von ihm war. Oder?
Nee, was mir noch aufgefallen ist, ich will jetzt nicht meckern oder so, ne? In der zweiten Halbzeit hatten die Rams halt das Laufspiel dann schon ganz schön im Griff, muss ich sagen. Und da musste man dann auch wirklich über das Passspiel dann halt gewinnen, was wir auch geschafft haben. Aber was mir auch noch aufgefallen ist während dem Spiel, ist halt, dass man, glaube ich, Walker als Third Down Back nicht so wirklich über den Weg traut vom Coaching-Staff her. Also ich habe da voll auf Holani dann bei den klaren Passing Downs drin gesehen. Man ist da, glaube ich, nicht so ganz davon überzeugt, dass er halt auch guter Pass Blocking Back ist. Das vielleicht nur im Hinblick auch auf das nächste Spiel, dann auf das Super Bowl. Ich glaube, da werden wir dann auch des Öfteren wieder Holani dann sehen. So wie es jetzt gerade eben war. War es eben so, dass er da immer nur so auf den klaren Running Downs irgendwie drin war.
Ja, Walker muss wirklich, also gerade auch im Training, unfassbar beschissen in Press Protection sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. weil, also auch bei dem wirklich crucial Play, irgendwie Dritter und weiß ich nicht, war Holani dann drin und hat den Ball dann gedroppt, den Darnold ihm zugeworfen hat, der nicht perfekt geworfen war, aber ich sag mal, ne, darf man schon auch fangen. Dass man in so einer Situation dann da so ein Holani stehen hat und nicht Walker, das hat mir schon sehr gewundert. Aber gut, die Coaches werden da ihre Gründe für haben. Aber insgesamt, würde ich sagen, zumindest in der ersten Halbzeit hat Walker da ganz klar seine individuelle Klasse auch nochmal aufblitzen lassen. Und wie gesagt, sehr, sehr schön, dass das jetzt so zum Ende der Saison da doch nochmal kommt. Ja. Dann switchen wir rüber zu den Receivern. Und Tobi, magst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass die gesamte Receiver-Gruppe gestern abgeliefert hat, bis quasi auch auf den hinteren Plätzen der ganzen Positionsgruppe. Fangen wir natürlich mal an mit dem Nummer 1 Receiver, JSN. Über 100 Yards zur Halbzeit, 10 von 12 am Ende für 153 Yards, ein Touchdown. Er war ja natürlich durch die ganzen Completions, die er hatte, öfter im Fokus, aber sein Route Running, also es ist unfassbar, wie er sich bewegt, wie mühelos er eigentlich dadurch die Coverage gleitet und dann auch wieder, weiß nicht, die Cuts macht. Das ist schon einer der, es wird sogar der beste Receiver der NFL momentan. Es ist wirklich schon unfassbar, auch dieser One-Hander, den er da in der ersten Halbzeit ausgepackt hat. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Was ich sehr interessant fand, war, dass die Kommentatoren rausgearbeitet hatten. Da macht es halt einfach schon Spaß, wenn man dann so in der Fahndung wie Brady da sitzen hat, dass JSN für den Verteidiger so wenig zu lesen gibt, weil er seine Schultern immer im gleichen Level hat. Egal, ob er jetzt einen Cut macht, beschleunigt oder abstoppt oder ähnliches. Und deswegen, der Schulter ja so ein erster Triggerpunkt ist für so einen Cornerback, um etwas zu lesen, das bei JSN immer gleich ist. Und das ist vielleicht so ein kleines Detail, was man ja so an sich gar nicht so beachten würde, was man dann aber dann mal so ein bisschen näher gebracht bekommt. Das finde ich halt wahnsinnig interessant, weil das sind dann immer diese kleinen Nuancen, die ja vielleicht auch so unwichtig erscheinen, die am Ende dann so ein Spieler von, keine Ahnung, anderen Spielern, die ich jetzt nicht nennen möchte, unterscheidet. Also JSN gestern schon wieder komplett in großen Spielen wieder abgeliefert und keine Ahnung, also der hat ja so einen kleinen Autismus-Schub da an der Sideline, als das Spiel quasi gerade den Bach runterging. Ich glaube, das war nach der Taunting-Strafe von Woolen und er da einfach irgendwie so ganz unbedarft an der Bank gesessen hat, so nach dem Motto, interessiert mich doch eh nicht, was da passiert. Wenn wir jetzt hinten liegen, dann fange ich da nochmal gleich 5 Bälle für 70 und dann gehen wir trotzdem so. Also der scheint da auch irgendwie Nerven aus Stahl zu haben. Also Top-Spieler, hat Spaß gemacht zuzusehen und ist ja auch ganz schön, dass wir es wahrscheinlich auch für nähere Zukunft noch länger sehen werden und öfter sehen werden.
Ja, ich denke mal, das wirkt ein ziemlicher No-Brainer, was die Verlängerung angeht. Auch, dass er da vermutlich zu einem der, wenn nicht sogar zu dem bestbezahlten Receiver aufsteigen wird.
Ja. Muss man auch dazu sagen, also er hat ja auch jetzt im Divisional Round Spiel nicht so viel machen müssen, aber ich glaube, so Spieler, so Superstar-Spieler, die tragen ihr Team in solchen Momenten und genau das will man ja nicht sehen und es hat er einfach so eindrucksvoll gemacht. Also er hat wirklich alles aus jeder Zone herausgefangen, was nur ging. Die Rams hatten wirklich kein Rezept gegen JSN. Das war wirklich überragend. Und wer auch enorm wichtig war gestern, war halt Cooper Kupp, finde ich. Der war zwar zu Beginn des Spiels noch nicht so sichtbar im Passing-Game, aber hatte ja die Touchdown-Reception über 13 Yards. Hatte dann ganz am Ende diese Third and Seven Conversion, die ja so enorm wichtig war, um die Clock zu melken quasi. Und hat am Ende dann auch noch einen Holding-Strafe quasi forciert, die dann eben auch dazu beigetragen haben, dass wir das Spiel eben eisen konnten, mehr oder minder, beziehungsweise dass die Rams nur noch so einen Desperation-Wurf über 90 Yards versuchen konnten. Also der war auch wirklich wichtig gestern im Passing-Game.
Also dass du über die Receptions von Kupp so schnell drüber bügelst. Also die Touchdown-Reception war ja erstmal extrem stark, wie er sich dann, da lohnt sich halt dieses Veteran-Money, das man ihm bezahlt hat, dass er sich da so perfekt in diese Soft-Zone fallen lässt und einfach das Gespür dafür hat, wo er da wieder hin muss. Diese Conversion bei 3. und 7, also das war ja einfach wieder so ein Spiel auf Millimetern und ich glaube, McVay wollte es ja challengen und dann hätte er aber sein letztes Timeout verloren, irgendwie sowas in die Diskussion. Das war auch sowas von knapp, also er hat es ja instinktiv richtig gemacht, aber man darf natürlich auch darüber diskutieren, ob man das jetzt, wenn man letzte Woche Bills gegen Broncos, da hat diese Interception, ob man das jetzt als Catch and Run gelten lassen möchte und deswegen, weil Kamp ja auch am Ende des Plays den Ball ja noch verloren hat und so, also alles irgendwie ein bisschen nebulös, würde ich mal sagen. Und bei der Holding-Strafe am Ende, da waren wir, glaube ich, alle der Meinung, lauf den scheiß Ball und lass dir die Zeit runterlaufen. Aber ich glaube, genau dadurch, also ich glaube, der Defender von Rams hätte Kupp rein vom Speed her locker holen können. Ich glaube, es ist jetzt auch, sagen wir mal, in 2026 nicht mehr das große Geheimnis, dass man Kupp wahrscheinlich wieder einholen kann. Selbst wenn man ein bisschen gebrannt wird. Nur genau in diesen Pressure-Momenten, wie ja auch beim Muffed Punt beispielsweise, ist es ja so, dass dann die Spieler ja auch gerne mal paniken. Und das hat man dann auch beim Defender gesehen, der ihn dann ja auch eigentlich relativ unnötig da gehalten hat. Aber ja, weil man da ja vielleicht auch auf diesen Wurf gegangen ist, statt dann einfach den sicheren Run zu nehmen. Deswegen, um nochmal die Klammer zu machen zu Kubiak, der dann auch da wieder, sagen wir mal so, einfach Eier bewiesen hat, muss man einfach auch so sagen. Und
das war genau der richtige Ansatz aus meiner Sicht, also dass du da aggressiv warst und nicht irgendwie dreimal in die Mauer reingelaufen bist. Weil ich glaube, das, was ich definitiv, als ich das Spiel geguckt habe, was ich definitiv nicht haben wollte, war irgendwie dann noch einen Two-Minute-Drive mit drei Timeouts für Stafford oder irgendwas in die Richtung oder noch ein Four Minutes auf der Uhr. Also so wie die Offense der Rams auch uns eigentlich auseinandergenommen hat, fast schon in der Defense, wollte ich das unbedingt vermeiden. Deswegen war das
allein, enorm wichtig. Allein eine Minute wäre ja schon schlimm gewesen. Also so waren es jetzt 25 Sekunden. Und
ich war selbst bei den 25 Sekunden.
Ja, selbst damals.
Ich hatte Angst, dass die nochmal eine Hail Mary jetzt gleich werfen können.
Ja, dachte ich auch. Fuck, dafür wird es wohl echt noch reichen, nachdem sie da den langen Ball über die Mitte gespielt haben, dachte ich mir, okay, jetzt vielleicht noch irgendwie eine schnelle Outroute und dann wohl eine Hail Mary. Und da hatte ich echt noch richtig Schiss vor. Und das ist dann, dass man dann irgendwie da vor der Auslinie noch tackeln konnte, das war unglaublich wichtig. Aber ja, ich finde es auch gut, dass man da nicht nur auf den Run gegangen ist. Ganz am Ende fand ich es ein bisschen wild, wollte man ja nochmal Play-Action spielen. Und Fisker heißt er, glaube ich, der Rams Defensive Tackle hat sich überhaupt nicht verarschen lassen. Es hat direkt in Donald reingekracht. Ey, stell dir vor, der verliert den Ball oder so. Also das war schon auch wieder ein bisschen risky. Aber ja, ist ja alles gut gegangen.
Man muss
ja
vielleicht nochmal die Klammer zu Kubiak machen, wie er auch JSN eingesetzt hat. Das war ja schon, also JSN war ja überall auf dem Feld zu finden, war dauernd in irgendwelchen Motions, war im Backfield aufgestellt, wo er auch den Touchdown gefangen hat, bei dieser Running Back Scissor Route, die ist ja jetzt auch durch die sozialen Medien gegangen. Da waren die Tweets ja auch so nach dem Wortlaut, schön, dass die Defensiven immer Regeln haben, weil sobald er dann im Backfield aufgestellt ist, er dann wie ein Running Back behandelt wird, was ja eigentlich vollkommen irrsinnig ist. Ne? Da muss man ja als Defensive ja eigentlich drauf eingestellt sein, aber das war natürlich dann gefundenes Fressen für JSN. Also da hat Kubiak auch wirklich alles irgendwie aus dem Hut gezaubert, was er irgendwie hatte. Ja. Ich hoffe, im Playbook ist noch ein bisschen was über für den Super Bowl, aber das war schon ziemlich cool alles.
Außer irgendwelche komischen Trickplays, die vielleicht in die Hose gehen. Also
schön Hook and Ladder. Oder diesen JSN Backboards Pass, den nochmal.
Oder Cooper Cup, wenn der nochmal einen Ball wirft, dann gehe ich komplett Crash out. Also insbesondere die Plays aus dem Backfield haben wirklich sehr gut funktioniert. Also da habe ich auch irgendwelche Memes gesehen, dass die Rams da völlig überfordert waren und auf einmal so mit weit aufgerissenen Augen so, was, dürfen die das? Also das war schon echt gut. Fred, natürlich nochmal ein, zwei Worte zu Jake Bobo, der in der letzten Woche gegen die Niners schon seinen, ich glaube, dritten Saison-Catch für einen sehr wichtigen Moment aufgehoben hatte. Und dann dachte er sich, mit dem vierten kann man doch auch mal einen Touchdown-Pass im Championship-Game fangen.
Was für einer.
Ja, wirklich. Also sehr, sehr gute Route gelaufen, nach links angetäuscht und dann nach rechts doch wieder in die Mitte gezogen. Und ja, lässt dem Defender da keine Chance. Super Catch. Also, was willst du mehr? Kannst du nichts gegen sagen. Er hatte noch ein zweites Target, das war dann nicht so gut. Aber ich glaube, das war dann auch deutlich weniger wichtig. Jack Bobo immer mal wieder für einen wilden Ball, für einen wilden Catch in einer wichtigen Situation gut und wer weiß, wie es dann im
Super Bowl ist. Ich habe ja schon immer gesagt, Jake Bobo im Körper eines DK Metcalf wäre Elite Receiver. Wirklich so Top 5.
Ja, DK Metcalf mit Route Running und Händen. Also was willst du mehr? Das
wäre crazy.
Ja, also Jake Bobo ist ja auch nach der Saison Restricted Free Agent. Keine Ahnung, ich glaube an dem Wide Receiver Spot, wo man ihn hat irgendwie 4, 5, 6. Zeitweise war er sogar gar nicht im Kader. Ist das für mich eigentlich eine ganz easy Nummer, dass man den auch hält. Also ich hatte ja schon, wir hatten damals im Draft-Recap kurz über ihn gesprochen, so von wegen, ja, welcher UDFA ist ja so ein bisschen interessant. Da meinst du, ja, den habe ich bei dem eigenen Quarterback-Scouting gesehen, den fand ich ganz spannend, aber ich habe ihn nicht eingängig gescoutet. Und jetzt macht er halt einfach Plays im Championship-Game. Das ist als Undrafted Free Agent eh schon eine Nummer. Aber ich weiß nicht, also so von der Einsatzweise, sein Blocking ist ja oft auch sehr gut. Klar, da hat er jetzt auch, da haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass er da auch so Szenen hatte, die nicht so ganz sauber waren. Aber der immer aber auch wieder diese komplett absurden Catches drin hat. Also das, an dem Spot, wo man ihn sieht, so als Roleplayer, weiß nicht, kann ich mir jetzt nicht viel Besseres vorstellen.
Wow. Ja, absolut. Ich würde trotzdem Receiver, ich meine, ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, Receiver für mich trotzdem eine Position, die man im Draft nochmal angehen sollte, aber ja, total richtig an der Position, die er bei den Seahawks bekleidet, absolut, absolut richtig. Und für die 1,50 Euro, die er da verdient, ist das, glaube ich, auch absolut im Budget, würde ich sagen. Aber ja, soviel zu den Wide Receivern. Tight End kann man jetzt dieses Spiel nicht besonders viel zu sagen. Ja, Barner aktuell ein bisschen ruhiger im Passing Game, dafür als Blocker, glaube ich, nach wie vor eine absolute Bank. Habe ich jetzt dieses Spiel nicht so krass beobachtet. Gegen die Niners fand ich es nochmal heftiger. Wobei die Niners ja auch dann doch sehr, ich sag mal, sehr, sehr leicht zu bewegen waren. Oder ja, eben im Runblocking nicht ganz so, in der Laufverteidigung nicht ganz so stark waren. Da hat man den Impact von Barner noch stärker gesehen, aber auch gegen die Rams hat er da auf jeden Fall seinen Beitrag geleistet. Und ja, wird vielleicht auch als Receiver im Super Bowl jetzt nochmal eine Rolle spielen. Ah, das klingt toll, oder? Im Super Bowl. Wird im Super Bowl nochmal spielen. Ja, aber kann man, glaube ich, nicht ganz so viel sagen. Genau, dann Offensive Line, Henry, wie war da dein Eindruck, sowohl Pass Protection als auch Run Blocking?
Also ich bin mal gespannt auf die ganzen Passblock, Winrate Stats und so weiter. Ich muss sagen, es war ganz gut. Also man hatte im entscheidenden Moment immer noch gerade so genügend Zeit verschaffen können, eben Sam Darnold. Ich fand auch, dass Charles Cross, der ja, glaube ich, auf so eine Art Insel war, alleine mit Jared Verse, dass er den ganz gut im Griff hatte eigentlich, dafür, dass es halt ein richtig guter Pass-Rusher ist. Das Run-Blocking hat mir am Anfang sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit war das Running-Game dann kaum mehr existent, da ging ja nicht mehr viel. Aber die Offensive-Line hat genug getan, dass Sam Darnold das eben für die Seahawks gewinnen konnte, und das ist ja das, was zählt.
Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen negativ. Also ich fand insbesondere Pass Protection war ich sehr, sehr positiv überrascht. Das ist bei den Rams ja nun auch kein Haufen Namenloser, die da im Pass Rush spielen. Also gerade ja, auf der linken Seite hatte Charles Cross Jared Verse, glaube ich, echt gut unter Kontrolle. Der hat eigentlich kaum Impact gehabt. Durch die Mitte gab es dann ab und zu mal ein bisschen Druck, aber das sind wir ja gewöhnt. Aber ja, also ich war echt zufrieden, muss ich sagen. Und ja, Lauf oder Runblocking, hast du recht, das ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen. Aber ja, also Pass Protection, finde ich, kann man echt nicht meckern. Nur klar, habe jetzt auch keine Stats gesehen, irgendwie Pressure Rate oder sowas. Aber zumindest was den Altes anging, sah das eigentlich echt gut aus.
Okay, ja.
Oder, Tobi?
Ich hab demnächst hinzuzufügen. Weil es ist auch alles Makulatur, Passrush, Winrate und so weiter, ist mir scheißegal. Ist Jux und
Komm mir nicht mit deine Date, ja. Kann ich jetzt mit anfangen.
Könnt euch ja gerne noch eine Prozentzahlen sonst wo
herziehen. Ja, haben wir Kette geraucht oder noch weitergespielt.
Ja, ich bin mir sicher, dass Sam da sich einen Wodka Lemon gestern aufgemacht hat.
Ich hoffe doch,
ja. Der hat aber Natasha Bedingfield hat er zitiert, aber das Zitat kriege ich gar nicht zusammen.
Wen hat er zitiert?
Natasha Bedingfield, das ist für Leute, die jetzt ein bisschen jünger sind, also die hatte mal irgendwann so einen Hit, der hieß Unwritten, und er meinte ja, die Story ist ja unwritten, wie Natasha Bedingfield gesagt hat. Das war mal irgendwann so ein Pop-Hit vor 15 Jahren oder so. Also allein dafür gehört Sam Darnold in die Hall of Fame mindestens. Also.
Okay, nee, der Name sagt mir.
Den Song kennt ihr aber auch, wenn ihr den hört, also da bin ich mir ziemlich sicher. Das auch die junge Garde hier.
Das sind so Sachen, die meine Eltern immer sagen.
Doch, das kennst du, das ist ein Klassiker. Also ihr tut auch immer so, als hätten wir 20 Jahre Unterschied, ne?
Ja, du kennst sie ja scheinbar, also ich nicht.
Ja, weil du popkulturellen Flegel bist, deswegen vielleicht.
Ja, kann man wenig entgegensetzen, das stimmt wohl. So, aufgrund der besonderen Umstände verzichten wir heute mal auf diese komische Werbung hier. Wir gehen direkt weiter in die Defense. Ja, ihr wisst doch Bescheid, ne? Wenn ihr uns mögt, dann liked ihr uns und kommentiert und ne, das übrig halt. So. Die Defense, ja, insgesamt würde ich sagen, doch etwas enttäuschend.
Etwas.
Ging eigentlich von vornherein los, dass die Rams den Ball eigentlich sehr gut bewegen konnten, sowohl am Boden als auch durch die Luft. Wobei durch die Luft waren es am Anfang eher diese Shotplays, die mich etwas irritiert haben. So rein auf einer Play, Play-for-Play-Basis war das jetzt gar nicht so stark von Stafford, aber so diese Shot-Plays, 1-gegen-1-Situation ist hier sehr, sehr viel Man-Coverage gespielt. Da hatten wir ganz am Anfang schon kurz drüber gesprochen, eigentlich alle Cornerbacks mehrmals verbrannt. Josh Jobe war da der Erste, den es erwischt hat. Aber Witherspoon auch, zweimal so ganz komisch ausgerutscht auch. Ja. Also sah ganz schlecht aus. Und ja, Tariq Woolen hatte dann ja auch seine ganz schlimmen 1,5 Minuten. Kommen wir dahin nochmal drauf. Aber ja, Defense insgesamt echt ein bisschen enttäuschend. Und man muss ja wirklich sagen, bei aller Antipathie den Rams gegenüber, aber dass die einfach immer noch so ein Kryptonit sind, ne? Also, ich meine, die Seahawks Defense ist wirklich diese Saison über jeden Gefühl drüber gewalzt und die wenigsten Punkte zugelassen. Aber wenn die Rams dann irgendwie da sind und McVay am Zug ist, dann finden die doch immer wieder Möglichkeiten, den Seahawks da Probleme zu bereiten.
Ich habe aber gar nicht so diese ganz große Antipathie gegen die Rams, muss ich sagen. Die sind ja rein vom Franchise her, ja, mehr oder minder egal, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich jetzt schon eher so, weiß ich nicht, jetzt nicht so ein polarisierendes Franchise für mich. Es gibt natürlich einen oder anderen Spieler auf der anderen Seite, die ich jetzt nicht so gut leiden kann. Aaron Donald hat uns natürlich über Jahre auch geprägt, aber ich finde eigentlich, dass es immer eher so eine sportliche Rivalität ist und man auch, glaube ich, gar nicht in guten Tönen, die ausreichend sind für das, was McVay da eigentlich auch leistet, immer wieder, ne? Weil McVay eigentlich immer wieder Antworten hat, egal was er irgendwie gerade vor sich hat als Gegenspieler. Das ist schon wirklich herausragend. Also auch jetzt zum Beispiel mit Devonta Adams, den ich ja jetzt auch schon über seinem Zenit irgendwie einschätzen würde, aber auch der ist ja extrem produktiv bei den Rams. Der bekommt immer es wieder hin, seinen Spieler einzusetzen. Der hat auch das Laufspiel sogar etablieren können gegen die Seahawks-Defense, die ja wirklich gegen den Lauf gar nichts zugelassen hat dieses Jahr eigentlich. Also das ist eigentlich so, also Antipathie ist da nicht so da und eigentlich Ehrfurcht vielleicht oder, weiß nicht, so eine sportliche Anerkennung, wie gut die Lösungen finden auf bestimmte Szenarien und Gegner.
Das Problem ist aber auch diese individuelle Qualität verbunden mit dem Play-Calling von Sean McVay und eben dem sehr, sehr guten Quarterback-Play von Stafford, weil da gibt es eigentlich keine Offense in der ganzen Liga, die da vergleichbar ist aus meiner Sicht, weil die O-Line sehr gut ist aus meiner Sicht von den Rams, nicht nur im Run-Blocking, auch im Pass-Blocking, dann wirklich sehr, sehr gute bis elitäre Receiver, gerade eben mit Adams und Puka Nacua. Dann hast du noch einen guten Tight End aus meiner Sicht, den kennen wir ja alle noch. Und das verbunden mit so einem Playcalling von Stafford, die einfach auch in diesem puren Dropback-Game uns große Probleme machen konnten. Und was dann dazu kam gestern, war auch noch, dass die dann auch so leicht angefangen haben, auch uns mit den leichten Boxen im Run-Game zu bestrafen. Also ich glaube, wenn die den Rückstand nicht so lange hätten hinterherlaufen müssen, dann hätte das noch bitterer, glaube ich, enden können, weil man dann, glaube ich, auch auf dem Boden mehr bestraft worden wäre. Aber das hat ja schon durch die Luft wieder gereicht. Das hat ja genau angeknüpft eigentlich an das letzte Spiel. In Woche 16 war das ja, glaube ich, nachdem man im ersten Aufeinandertreffen eben Stafford komplett im Griff hatte, weil man da eben auch es geschafft hat, eben den Druck zu machen im ersten Spiel noch. Jetzt im zweiten und dritten ging das gar nicht mehr und sobald der Druck dann nicht da war, wurden dann eben auch die Cornerbacks verbrannt und das ist wirklich nur eine Art Kryptonit eigentlich gewesen. Also das ist uns gegen keine Offense in der Art und Weise passiert, wie jetzt gegen die Rams zweimal.
Ja, und es kam ja auch alles zusammen, ne? Also die D-Line hat oder der Pass-Rush hat wenig Druck kreiert, dadurch hatte Stafford mehr Zeit, dementsprechend dann natürlich auch irgendwann mehr Räume im Defensive Backfield und andersrum ja auch. Also gerade gegen die 49ers war die Coverage ja so gut, dass der Pass-Rush irgendwann dann nach 3-4 Sekunden durchkam und darum auch sehr viele Pressures generiert hat und dafür sind die Rams halt einfach zu stark. Also da musst du entweder schneller Druck kreieren oder deine Coverage muss besser sein, aber beides hat nicht wirklich funktioniert und vielleicht wenn wir bei der Defensive Line mal reingehen, muss man sagen, war ich da doch echt ein bisschen enttäuscht, weil da wirklich so teilweise überhaupt nichts ging. Also Stafford hatte so viel Zeit. Ich glaube, einen Sack gab es am Ende ja auch nur, der dann auch noch ein bisschen glücklich war, dass die Seahawks da keine Flagge gekriegt haben wegen Face Mask. Auch wenn es unnötig gewesen wäre, weil der Sack wäre schon auch trotzdem passiert, aber Kann man zumindest ein bisschen Glück haben. Und auch durch die Mitte, also Leonard Williams, Baron Murphy, das war absolut nicht ihr Spiel, konnten in keiner Spielsituation da irgendwie der Offensive Line da Probleme machen. Also das war schon ein bisschen enttäuschend, finde ich, jetzt auch individuell, dass von keinem da oder dass keiner der Spieler in der D-Line da mal irgendwie abgesteppt ist und dann mal ein Play machen konnte. Also durch die Bank weg, irgendwie ein bisschen enttäuschend. Und die O-Line der Rams hatte ich jetzt auch nicht als so elitär abgespeichert. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht up-to-date bin. Aber ja, weiß ich auch nicht. Da hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, auch wenn Stafford mal ein bisschen länger nach Anspielstation gesucht hat.
Ja, aber es ist ja so ein bisschen das, was den Seahawks fehlt, was man ja übers Kollektiv gut weggemacht hat über die Saison. Ich meine, den Wust zum Beispiel hat man auch gar nicht gesehen gestern, finde ich. Dass einfach dieser klare Nummer 1 Edge-Rusher, der wahrscheinlich diese Defense komplett nochmal auf, also obwohl die auf so einem Level spielt, nochmal ein gutes Stück gefährlicher machen würde, der Seahawks einfach fehlt. Also genau in solchen Spielen, wo es dann ja, auf, weiß nicht, auf die Millisekunde ankommt oder darauf, dass einer auch mal konstant seine Matchups gewinnt, da ist man leider momentan nicht aufgestellt für.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt in 2 Wochen ein Problem wird, gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, weil es ja auch über die Saison sehr gut funktioniert hat. Aber anscheinend war es gestern für mich dann schon so dieser Qualitätsfaktor, dass man einfach auch mal diesen dominanten
Crosby
zum Beispiel bräuchte.
ja, oder so ein Micah Parsons wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber gut, zu dem Zeitpunkt hätte ich den Trade auf jeden Fall nicht befürwortet. Aber ja, so jemand hätte da sicherlich nochmal einen Impact haben können, das stimmt. Ansonsten die Riege dahinter, die Linebacker, haben jetzt auch beide nicht besonders prominent von sich reden machen können. Also ich glaube, die beiden haben schon dafür gesorgt, dass das Laufspiel zwar konstant war bei den Rams, aber es gab ja jetzt keine gigantischen Big Plays über mehr als 10 Yards, glaube ich. Ne? Das war ja dann doch das höchste der Gefühle, wenn Kyron Williams dann mal irgendwie direkt für den First Down gelaufen ist oder Black Corum, aber dafür haben zumindest Thomas, Ernest Jones und irgendwann dann ja auch Terry Knight gesorgt. Aber insgesamt auch von denen eher ein ruhiges Spiel, keine Turnover, keine besonderen Szenen. Also ja, ich glaube, da kann man relativ schnell drüber gehen. Und da müssen wir nochmal unser Auge etwas genau auf die Defensive Backs werfen. Vielleicht als positive Erwähnung Nick Emmanuel, der wirklich ein absolutes Monster ist. Ich glaube, die Liga wird sich noch sehr ärgern, dass sie Mike McDonald diesen Spieler an die Hand gegeben hat oder ihn hat zu den Seahawks fallen lassen. Der halt wirklich gegen den Lauf eine absolute Waffe ist, der aber auch so schnell ist und mehrere Pass-Breakups innerhalb von kurzer Zeit hatte. Also der war wirklich eine absolute Maschine und stach dann auch in der Secondary dann doch sehr positiv heraus im Vergleich zu seinen Outside-Corner-Kollegen. Ich hatte Simon gefragt, ob er mir ein Trikot von Emmanuel mitbringen kann aus dem Pro-Shop, aber da haben sie einfach keins, ne? Finde ich auch krass, dass das Pro-Shop, dass sie so einen Spieler wie Emmanuel einfach nicht haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die da gefühlt jeden haben. Naja, dann vielleicht irgendwann anders mal. Den mag ich jetzt schon extrem gerne.
So ein Culture-Setter irgendwie in der Secondary, keine Ahnung, weil der halt so eine Energy mitbringt. Und auch gestern hatte ich da manchmal das Gefühl, wo auch irgendwie fast gar nichts ging, dass er irgendwie der Einzige ist, der das so richtig irgendwie Gegenwehr noch bietet und für mich eigentlich auch der beste Spieler in der Secondary fast war. Und da eben auch einmal eben diesen Drive im Alleingang gekillt hat. Und da haben wir dann, glaube ich, dann auch im Anschluss dann den Touchdown eben gemacht, nachdem er da für den Stop gesorgt hat, wenn ich mich nicht täusche. Also das war schon echt ein überragendes Spiel von ihm, ey. Auch One-on-One, manchmal gegen Nakua hatte er, glaube ich, einen Rap, wo ich mich noch dran erinnere, wo er wirklich beeindruckend gespielt hat, weil ich das eigentlich eher als seine Schwäche eingeschätzt hätte, so ein 1-gegen-1 gegen einen Spieler wie Nakua, aber wirklich ein starkes Spiel.
Ja, total. Also da hat er mich auch überrascht, dass er dann trotz seiner Körpermaße dann da doch echt gut mithalten konnte. Und ich sag mal, eher kleine, quirligere Spieler wie Witherspoon dann eher einen schlechten Tag hatten und daher auch mehrmals, wie wir schon angesprochen haben, geburnt wurden. Bevor wir zu
Ember Mori noch,
achso, ja,
weil es ja noch so frisch ist quasi, weil er ja im ersten Jahr ist, da weiß ich ja noch ganz genau, wie wir da auch in der Recap drüber gesprochen haben zum Draft, so von wegen, ja, der bringt schon irgendwie so ein Skillset mit für McDonald und das kann echt ein guter Fit sein und so, ja, er hat seine Schwächen, bla bla, und dann spielt er so eine Rookie-Saison und auf der größten Stage eigentlich, die du haben kannst, spielt er so ein Spiel wie gestern, das ist einfach nur unfassbar. Und um dann die Brücke zu schlagen, wo du jetzt hin wolltest, zum Wohlen-Vorfall, da war er ja auch der an der Sideline da mal ein bisschen für Recht und Ordnung gesorgt hat, weil es ja so eine absurd dämliche Aktion ist. Also ich würde auch gerne einmal kurz die Szene eigentlich beschreiben und meinen Senf dazugeben, dann könnt ihr gerne danach einsteigen. Es war ja der Stop bei 3. und 12, wo Wohlen fast sogar den Pick fängt, den aber dann einfach nur abwehrt, wo ich dachte, ja gut, bei 4. und 12, dann ist es ja auch egal, dann kannst du ihn auch fallen lassen. Und Wohlen sich dann dazu hinreißen ließ, wie ja auch schon so oft, so ein bisschen zu viel zu quatschen, ein bisschen zu viel zu trash-talken. Er wurde ja auch, wie man sehen konnte, vom Referee einmal so mit einer Handbewegung so von wegen so, jetzt geh aber mal hier weg. Und das hat ihn aber nicht davon abgehalten, weiter zu quatschen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Adams und Stafford ja auch da gerne ein bisschen Trash getalkt haben, was ich auch einfach total in Ordnung finde. Aber Wohlen darf halt niemals den Referee die Möglichkeit geben zu sagen, ich ziehe jetzt hier für die Flagge. Womit wir aber dazu kommen würden, dass ich niemals eine Flagge in so einem Spiel, in so einer Situation, in einem auch Division-Rivalen-Matchup zu diesem Zeitpunkt des Spiels werfen würde. Das finde ich halt einfach irgendwie komplett absurd. Wir waren gestern ja auch extrem sauer über Wohlens Verhalten und das ist ja auch, finde ich, richtig, aber du darfst aus meiner Sicht auch in dieser Situation nicht die Flagge werfen. Geht einfach nicht. Also damit hast du potenziell das Spiel ja auch eigentlich kippen lassen. Ab dem Moment war es auch für mich so, dass ich richtig Schiss hatte quasi, dass das Ding komplett
flöten. Ja, ich auch.
Also ab dem Moment war mein Puls, glaube ich, bestimmt noch mal ein bisschen höher, weil ich dann dachte, jetzt war auch der Touchdown direkt im nächsten Play kam. Das war's jetzt. Also das zerstört jetzt die Saison. Da hat Wohlen unfassbar Glück, dass es nicht so kam, weil ich glaube, dass hätten viele ihm, unter anderem auch ich, ihm niemals verziehen. Da hätte ich auch, also nicht, da hätte er noch so spielen können im nächsten Jahr. Ich glaube, das hätte ihm immer angehaftet. Da hat er echt saumäßig Glück gehabt.
Ja. Ja, es sind natürlich zwei Seiten. Ne? Zum einen hast du recht, für dich, also beziehungsweise, dass die Flagge da geworfen wird, so wie die Regel aktuell ausgelegt werden kann. Damit muss man halt leider rechnen. Ich finde die Regel halt völlig albern. Also lass die Spieler doch mit ein bisschen Trash-Talken, solange es nicht handgreiflich wird, finde ich das völlig im Rahmen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art, wir wollen hier gute Vorbilder sein für die Jugend oder was auch immer, aber wenn du dir anguckst, was da für Leute in der Liga spielen, die da ihre Frauen verprügeln, die was sonst was ich für Drogen nehmen und mit ein paar Spielen da irgendwie Sperre bei rumkommen und am Ende ist dann alles wieder gut, weil sie halt gut spielen können. Aber dann willst du jedes Mal eine Flagge werfen, wenn ein Spieler da ein bisschen Spaß an der Seitenlinie hat. Also finde ich halt totalen Quatsch. So, ne? Aber ja, so wie es jetzt eben nun mal ist, musst du natürlich extrem aufpassen bei sowas und ne, es vielleicht ein bisschen subtiler machen und nicht als einzelner Spieler komplett mit großer Fresse da an der Rams-Side lang tanzen, wenn ein Ref direkt neben dir steht. Ne? Das ist dann auch einfach extrem ungeschickt. Und das Witzigste war eigentlich, dass Henry, dass du irgendwie, ich glaube, eine Minute vorher in unseren Gruppencheck geschrieben hast, Wohlen ist so gut heute und dann passiert erst das und ja, danach wird er für den Touchdown geburnt von
Adams. Bis dahin war er der einzige Cornerback, der nichts irgendwie tief geschlagen wurde. Also
ja.
Ich habe so gechinkst in dem Moment schon wieder.
Ja,
ich
das war wirklich.
Das wäre sowieso ganz schön, wenn diese Schalke-Fraktion in unserer Redaktionsgruppe einfach mal die Finger stillhalten würde. Weil auch der Kollege Yannick ja meinte, ach, jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus, ne? Und dann später Touchdown Rams und so, komm, ey.
Ja, komm, hör mir auf. Nee, aber das war wirklich eine Situation, in der bei mir auch dann die Pumpe ging. Und das Ding ist, wir haben ja die ganze Zeit trotzdem geführt, aber es war, sobald die Rams dann auf 4 Punkte rangekommen sind, war halt für mich direkt schon wieder, oh mein Gott, das geht doch noch schief. Und ja, ich war dann erst wieder ruhig, als die 11 Punkte wieder hergestellt waren. Das ist auch echt, zeigt, dass die Seahawks dann trotz aller Schwierigkeiten immer noch in der Lage sind, so eine Führung dann zu verwalten und dann auch dominant zu sein, aber
aber ja, wann war die Strafe ungefähr? Die war bei 7 Minuten, 4. Quarter ungefähr, ne? Würde ich jetzt.
Das kann sein, ja, weiß ich ja.
Vielleicht 10, aber wenn die war im letzten Quarter, ne?
Ja.
Da musst du mir überlegen, dann 11 Punkte führen und man hätte den Ball gehabt. Da hättest du ja nochmal 2, 3 Minuten von dem Ganzen mindestens streichen können. Ja, ja, also das ist unfassbar in der Situation. Sowohl die Flagge als auch das Verhalten von Woolen. Das hat er dann relativ charmant bei Twitter gelöst, so von wegen, habt ihr mich alle noch lieb? da brauchte ich ihn ja eigentlich fast schon wieder. Dann so, boah, da, ey, du hast so da, Glück gehabt, ne?
Ey, das da war bei mir so auch dann direkt alles weggeblasen. Ich so, oh, süß, ja, okay.
Boah, das Ding, das wäre so ein, ja, das wäre so wie Packers damals, wo der eine den Onside-Kick gegen den Helm kriegt. Ja. So, das wäre so in die Riege gegangen, ne?
Also, ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, was ich sehr schön fand auf Twitter davor auch, ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, als er die Szene auch gesehen hatte, Emin Murray staucht hier irgendwie Woolen zusammen und macht ihn zur Sau. Und dann hatten beide nochmal drunter geschrieben, so, nee, hier wird keiner zusammengestaucht. Das ist nun mal, ne? Wir wollen das einfach so extrem. Und dann ist auch mal ein bisschen Tension da an der Sideline. Und Emin Murray hat auch nochmal geschrieben, so, ja, also so eine Bruderschaft wie bei uns gibt es in anderen Teams nicht. Und sowas liest man natürlich immer gerne so als
Fan. Ja, aber das wird auch immer, also da passiert so ein Fehler, der dir womöglich den Super Bowl kosten kann. Und dann fliegen da unter erwachsenen Männern mal ein paar Worte an der Sideline. Und die Leute, bitte geht mal in den Mannschaftssport, egal welche, oder spiel mal Kreisliga C und mach einen Fehlpass. Leute, die da anhören muss, also da müssten ein paar zart beseitigte Leute wirklich mal danach wahrscheinlich, ja, zumindest mal, weiß nicht, zwei Wochen, weiß nicht, so ein Retweet machen wie Rogers oder so, um mir wieder klarzukommen. Also, es ist einfach völlig normal, dass vor allem in dem Spiel oder vor allem im Spiel von Football, wo du ja auch, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Fußball, wo du ja auch noch da minütlich aufs Maulhaus übersetzt gesagt, dass da mal ein paar Worte fliegen. Also, da wird auch immer sehr, sehr viel raus gemacht, weil sich da mal so ein bisschen die Meinung gegeigt wird. Das ist ja noch weit davon entfernt, dass da irgendwelche Auflösungserscheinungen an der Sideline zu sehen waren. Also, ja, finde ich, da sollte man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja. Die KI im Team sowieso eigentlich total geil. Also, es ist irgendwie gar nicht so vergleichbar mit dem LOB-Team von den Persönlichkeiten, so, wo es so diese paar Stars in der Defense gibt. Dann gibt es noch den Quarterback irgendwie. Habe ich das Gefühl, die Spieler haben irgendwie so, weil sie nach außen hin schon so ihr Ego, so klar, aber so innerhalb des Teams ist da irgendwie ein viel größerer Zusammenhalt spürbar, wo keiner irgendwie sein Ego über das des anderen stellt. Und das finde ich halt richtig geil an diesem Team.
Ja, und der Unterschied zwischen dem damaligen Team und dem jetzigen ist ja einfach auch, dass es ja viel mehr eine Einheit ist, auch zwischen Offense und Defense.
Ja, genau.
Man hat ja echt immer dieses Team im Team gehabt eigentlich, wenn man so möchte. Ja. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, so mit Zabel und Williams letzte Woche gegen die 49ers, dass die sich da austauschen, wie man da vielleicht einen Pass-Rush angehen könnte, weil Zabel sieht das, was der Interior Offensive Liner macht und Williams als, weiß ich nicht, 10 Jahre Vet sagt, okay, ich probiere das mal und holt dann einen Sack und so. Das wäre doch damals undenkbar gewesen, glaube ich, dass sich die Mannschaftsteile untereinander da irgendwie auch beratschlagen oder dass die so als Einheit agieren. Ich finde, das merkst du auch immer wieder, wenn du diese Sideline-Videos anguckst, die dann immer zusammengeschnitten werden. Also es ist schon irgendwie was ganz anderes. Und finde ich auch in gewissen Teilen noch viel angenehmer als dieses, ja, keine Ahnung. Man hat ja immer diese Trainingsberichte gehört, wie Sherman dann Wilson gepickt hat und jemand auf den Sack gegangen ist und so. Also da habe ich dann das schon ein bisschen lieber, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Das scheint wirklich eine Einheit zu sein, ja. Damit hätten wir die Defense dann auch einmal durch und können noch kurz über Special Team reden. Ja, Jason Myers hatte einen sehr ruhigen Tag, musste dann nur ein paar extra Punkte verwandeln. Und ja, ansonsten Derrick Young hätte im Grunde zwei Punt-Fumble-Recoveries haben können. Am Ende war es dann nur einer, beim ersten Mal ist er noch so ein bisschen abgestoppt und ich glaube, Tobi, du meintest, ne, der hat so ein bisschen abgeschaltet schon, ne? Von wegen, naja, gut, jetzt hat er ihn gefangen.
Ja, also also der ist ja so ein bisschen, ja, langsamer geworden, an ihm vorbeigerauscht, wie man es ja dann so macht bei so einem Faircatch. Und da dachte ich mir so, ich glaube, da hast du ein bisschen zu früh das Play aufgegeben. Hat er aber relativ schnell gelernt, muss man ja dann sagen.
Absolut, ja. Und die Rams haben glücklicherweise das arme Schwein dann auch noch drin gelassen und gedacht so, ach, du hast Probleme beim Fangen. Ja, dann mach doch nochmal.
War das der gleiche?
Ja.
Alter, das ist krass.
Der wird, glaube ich, auch so schnell keinen Job
mehr bekommen. Special Teams haben wirklich die Rams gekillt in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes. Also.
Ja. Nee, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, Henry, sonst wären sie jetzt tot.
Ne? Ja. Meinte Dixon hätte da schon so beim ersten Muff Panther so, oh, dem gibt gleich mal richtig schön Nackeball.
Ja, ja. Leute. Wenn die Offense nicht mehr weiterkam, so, ja, ist egal, ich punte den gleich nach vorne, der lässt ihn wieder fallen.
Oh, warte, guck mal, was ich jetzt mache, Okay.
Watch me.
Ja. Oh Mann, ey.
Damit sind wir durch mit diesem Rückblick, mit dieser Recap auf das Championship-Game. Und ja, ich meine, wir waren ja in der letzten Recap schon so ein bisschen emotional, aber jetzt kann man es eigentlich nur noch mal bestärken. Genießt es auf jeden Fall, gerade jetzt so die nächsten Wochen. Auf der negativen Seite, ja, wir werden wahrscheinlich sehr oft jetzt nochmal das Replay aus Super Bowl 49 zu sehen bekommen. Ey,
das ist mir wirklich sehr, sehr egal.
Sowas, ne? Von egal, Alter. Das ist mir
echt sowas von scheißegal.
Das ist so ein Arsch vorbei.
Da hat für Mike McDonald mir gestern die Culture gesettet auf der Übergabe der Trophäe so von We did not care. Und da dachte ich so, ja, genau das. Also ja. Es ist mir wirklich, also, da sollen sie es gerne in Dauerschleife 1,5 Stunden in Vorberichten zeigen.
Ja.
Das ist echt wurscht.
Ja, ja, stimmt schon. Aber nur, dass man sich darauf einstellt. Aber ansonsten auch diese ganze Medienberichterstattung, auch gerade ganz kurz vom Super Bowl, die Interviews und so weiter, ne, ist alles Schnickschnack, was dann irgendwie nebenbei läuft. Aber es ist trotzdem einfach geil, sein eigenes Team dabei zu haben. So die letzten Jahre war mir das immer so scheißegal. Und ja, komm, jetzt fang an mit dem Spiel. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich mir den ganzen nervigen Shit drumherum auf jeden Fall geben.
Und ja, definitiv, ja. Ja.
Ja, bin einfach sehr, sehr froh. Und überhaupt so die Playoffs jetzt mal mit einem tiefen Run des eigenen Teams zu haben und einfach den Super Bowl. Das war die letzten Jahre immer, ich habe den zwar immer geguckt, aber es war halt so, ja, ne, nettes Event. Vielleicht mal mit Freunden irgendwie ein bisschen gucken, irgendeinen Scheiß fressen, ein bisschen saufen, alles super. Aber jetzt einfach das eigene Team da wieder zu haben, das erste Mal seit 11 Jahren, absoluter Wahnsinn.
Ja, und für mich ist es auch wirklich der erste Super Bowl. Ne? Also ja. Die anderen beiden, die habe ich zwar als NFL-Fan, sage ich mal, miterlebt. Und bin ja auch dann so Richtung dieses Championship-Game gegen die Packers und so, da fing das ja ein bisschen an mit den Seahawks, aber da war diese Tragweite von diesem Play, außer das Play an sich, zum Beispiel ja gar nicht irgendwie bewusst. Und danach hat man die Seahawks halt wirklich intensiv verfolgt und also das ist jetzt für mich ganz klar der erste Super Bowl, den ich so als wirklich vollwertiger Fan erlebe und das ist einfach, keine Ahnung, wie ich das noch verpacken soll. Also gegen die 49ers wurde es dann irgendwann relativ schnell sehr ruhig zum Glück. Das Spiel gestern war ja eigentlich ja fast bis zur letzten Sekunde, eigentlich muss man auch sagen, also selbst wenn es dann am Ende so ein bisschen ja Desperation-Mode war, also es kann immer irgendwie irgendwas passieren, Sachen passieren auf so einem NFL-Feld, aber ich weiß gar nicht, wie ich den Super Bowl verpacken soll. Muss aber auch sagen, dass ich war ja gegen die Rams auch schon relativ ruhig und ich glaube auch, dass man da als ja schon Favorit ins Spiel geht in 2 Wochen.
Das ist so ein komisches Gefühl, weil ich habe das Gefühl, man hat das Gefühl, irgendwie die schwersten Spiele liegen jetzt hinter einem irgendwie, ne? Und jetzt, natürlich darfst du die Patriots nicht unterschätzen, aber die Rams, ne, waren ja wirklich über die Saison vor allen Dingen eigentlich das einzige Team in der ganzen Liga, die wirklich dominant waren und über lange Strecken dann ja auch verdient immer auf Platz 1 der Power-Rankings waren und dann die Niners, zwar verletzungsgeplagt, aber da kann immer irgendwas passieren, da war ich auch nervös. Aber jetzt die Patriots, auch wie sie jetzt gespielt haben, klar, war wettertechnisch nicht gerade ideal. Aber
war aber auch sonst nicht so ideal, ne? Also
ja, und auch ne, im Rest der Saison, das war schon immer ein einfacher Schedule und so weiter. Wie gesagt, trotzdem auf gar keinen Fall irgendwie unterschätzen, aber ist ja auch scheißegal, was wir hier jetzt sagen. Hat auch keinen Einfluss drauf. Aber ich habe schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und das ist einfach irgendwie komisch zu wissen, wann ist jetzt im Super Bowl. Aber eigentlich muss man den gewinnen. Also,
ist noch nichts, ja, und es ist halt einfach noch nichts gewonnen. Also, es ist alles.
Wenn sie jetzt verlieren, wäre es einfach eine extreme Enttäuschung.
Ja.
Das ist, ja, muss man, so ehrlich muss man dann auch sein. Aber
das ist vielleicht auch das, was ich gestern zum Beispiel bei der Wohlen-Flagge so, das war das erste Mal, wo ich dachte so, scheiße, man kann hier gerade was verlieren.
Ja, total.
Weil bis dahin hat man geführt oder man hat dann gegen die Voreinanders dominiert und da war es einem so gar nicht bewusst. Aber dann, im letzten Moment dachte man so, man kann jetzt was verlieren. Und das wird dann auch bei den Patriots im Spiel sein, wenn man. Weiß ich nicht, vielleicht am Anfang hinten liegt und das vielleicht nicht sofort ausgleichen kann oder so, ne?
Ja.
Und auf einmal fängt es auch vielleicht bei den Spielern mal an zu ticken, so, oh, wir könnten hier gerade das ganz große Ding liegen lassen.
Ja. Ja.
Finish it, Alter. Finish it einfach.
Bitte. Dann eine kleine Vorausschau. Es wird jetzt bis zum Super Bowl noch ein paar mehr Folgen tatsächlich geben. Also nicht nur noch die eine Preview, sondern wir haben uns da noch ein paar Sonderfolgen überlegt, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Uns drei hört ihr aber dann erst im Recap wieder auf das Spiel der Spiele, auf den Super Bowl, hoffentlich mit 3 gut gelaunten Podcastern und ja, Falls nicht, vielleicht lassen wir die Folge auch ausfallen. Ich weiß es nicht. Ja, ich, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, einfach nach einem verlorenen Super Bowl dann so, oh
Gott. Ja, vor allem, wir würden ja dann 0.30 Uhr spielen und würden dann am Abend auch wieder aufnehmen, wie jetzt. Wir hätten also nicht mal eine richtige Nacht dazwischen, mehr oder weniger. Ja, aber ich würde, also ich bin auf jeden Fall hier. Ich mache das auf jeden Fall.
Weil dann noch Re-Session dann, falls es nichts wird. Aber das wird ja was. Wir gewinnen das.
Ja, Alter. Eben.
Ich verstehe, das wir haben auch Urlaub genommen. Wenn das verloren wird, ich sehe das als absolutes Privileg, dass wir dann den Super Bowl recappen würden. Also,
ist ja richtig. Du bist wie immer die Stimme der Vernunft, Tobi. Vielen Dank dafür.
Ich hätte euch eh hingezerrt, also ist mir ja auch scheißegal.
vor das Mikro geprügelt. Ja. Gut. Ja, war mega schön, mit euch hier drüber zu schnacken. Wie gesagt, einfach jetzt genießen, sowohl wir drei als auch alle, die jetzt hier zuhören. Und Special Times. Wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
We did not care. It's about us. It's always been about us and what we do. And now we're going to the Super Bowl. Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.